Pflegegeplänke, der True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänke. Hallo Uschi.
Hallo Nikolas.
Wie geht es dir?
Ja, danke. Gut, wenn du da bist, geht es mir immer gut.
Oh, also geht runter. Mir geht es auch gut.
Jetzt wollte ich eigentlich das Gleiche hören, aber...
Wenn ich hier bin, geht's mir gut, Uschi. Das ist selbstverständlich. Selbstredend.
Ja. Nein, schön, dass wir wieder Zeit gefunden haben, uns hier zusammenzutreffen.
Ja, eine neue Folge Pflegegeplänke. Heute wird's, ja, wie soll ich sagen, also es ist schon harter Tobak. Nein, es ist kranker Scheiß, sagen wir es, wie es ist.
Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, worum es geht. Nikolas hat nur ein ganz klein bisschen gespoilert, aber nicht wirklich.
Uschi ist unvorbereitet, aber da bin ich diesmal dran schuld. Ja. Ich habe das Skript gestern erst fertig bekommen und wollte dann Uschi aber auch nichts mehr schicken. Von daher ist sie genauso, oder muss sie sich genauso überraschen lassen wie ihr euch. Es geht um zwei junge Männer. Es ist einmal, also vorab, Inhaltswarnung. Wir werden das Thema Missbrauch und sexuellen Missbrauch an kleinen Kindern thematisieren und auch so ganz am Rande Suizid. Wer mit diesen Themen nicht so gut umgehen kann, ja, sollte die Folge entweder überspringen oder vielleicht nicht alleine hören.
Ja, ich habe jetzt schon ein wenig Magenschmerzen. Ich bin gespannt, was kommt. Bei Missbrauch reagiere ich ja immer so ein bisschen allergisch.
Ja.
Ja, wer auch nicht.
Ja, es geht um zwei junge Männer, einmal um den Marco und einmal um den Sven. Die Namen habe ich geändert, beziehungsweise waren sie schon in den Berichten geändert worden. Die haben mehrere Interviews gegeben, um ihre Geschichte zu erzählen und haben da halt darum gebeten, dass man die Namen ändert. Das habe ich beibehalten aus Respekt. Fangen wir an mit Marco. Marco selber ist ein großer, kräftiger Mann mit schwarzen Haaren und dunklen Augen. Und er war 5 Jahre, als das alles begann. Er war damals oft in dem Alter schon, was ich sehr erschreckend fand, auf den Straßen in Berlin unterwegs, da ja seine Mutter sich haben scheiden lassen und sich auch noch keiner wirklich um das Kind gekümmert hat. Und er dort schon in dieser Konstellation sehr viel Gewalt, also nicht nur unbedingt an sich, sondern auch zwischen den Elternteilen, also die wahrscheinlich Gewalt, Drogen, Alkohol, das war immer so gang und gäbe gewesen, also Alltag quasi für den Jungen.
Also der ist mit 4 Jahren schon alleine durch den gestreift?
Genau.
Okay.
Er wurde dann irgendwann aufgegriffen, beziehungsweise... Ja, also er selber hat beschreibt es jetzt im Nachhinein, dass er wie ein Penner da rumgelaufen ist. Mhm. Also dann auch in diesen, ja, klischeehaften Ecken, wo sich dann halt Obdachlose sowieso generell aufhalten, dort verkehrt er dann auch. Er wurde dann irgendwann aufgegriffen und wurde dann auch aktenkundig beim Jugendamt. Also nicht nur die Eltern untereinander haben sich da gegenseitig irgendwie immer wieder geschlagen, sondern auch natürlich Gewalt an dem Jungen. Sein Vater hat ihn ganz oft an den Beinen oder an den Knöcheln zusammengebunden, damit er nicht weglaufen kann, weil er dann halt raus aus diesem Umfeld ist. Mhm. Oder er wurde an Armen und Beinen gefesselt und in die Badewanne gesteckt und dort hat man dann das Wasser laufen lassen, bis er dann nach Luft schnappen musste. Und für ihn selber war das normal. Er kannte nichts anderes. Er kannte nicht diese heile Welt oder was wir als normal empfinden würden, ja. Das hat er nie kennengelernt.
Ich meine, wenn man sein Kind schon mit 4 Jahren alleine durch Berlin streifen lässt, dann muss ja schon ein kranker Hintergrund sein. Ja. Das ist ja nicht normal.
Der Kindergarten alarmierte dann auch irgendwann das Jugendamt. Daraufhin wurde er dann auch irgendwann auf der Straße aufgegriffen und er bekam das Aktenzeichen 2917. Im März 1989 zog Marco dann zu Fritz H. Also der Fritz H. ist ein Pflegevater, den man hauptsächlich Kinder in die Obhut gegeben hat, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, beziehungsweise wird auch ganz oft gesprochen, die keiner haben will.
Okay. War der alleinstehend oder?
Der war alleinstehend, genau. Okay. Er hat Kinder bekommen, die entweder ja, erkrankt waren oder, wie gesagt, die keiner haben wollte, weil sie halt aus schwierigen Verhältnissen kam. Und so zog Marco dann, wie gesagt, 89 bei Fritz H. ein. Am Anfang war noch alles gut. Er hat sich zwar gewundert, dass Fritz H. halt alt ist und hat auch gesagt, gedacht, er hat ein komisches Gesicht, weil ein Mundwinkel runterhing. Mhm. Aber er schien zumindest nett zu sein. Er ist dann dort eingezogen und hat auch beschrieben, endlich ein Dach über dem Kopf, eine Wohnung, eine große Wohnung, irgendwie 170 Quadratmeter war die wohl groß. Er hatte sein eigenes Zimmer und war dann endlich von der Straße weg.
Ja.
Genau, es gab dann auch so Vorzüge, wie dass dann auch Haustiere da waren. Also er spricht von zwei Zwergkaninchen, die er umsorgt hat, mit denen er sich gespielt hat, mit denen er sich beschäftigt hat. Und alles in allem war das besser als das, was er bisher kennengelernt hat. Genau, und er sprach auch davon, dass er das erste Mal seit langem glücklich gewesen ist, weil halt die Umstände sich geändert haben. Das Verhalten von Fritz H. änderte sich dann aber, genau, das änderte sich dann aber ungefähr nach einem Vierteljahr, dass dann aber auch Fritz H. anfing, die Kinder, insbesondere Marco, anzuschreien und auch zu schlagen, entweder mit der Hand oder mit dem Kleiderbügel, bei Fehlverhalten aus Sicht von Fritz H. Nach einem halben Jahr zog der älteste, also er hatte mehrere Pflegekinder, nicht nur die beiden. Die Älteren ziehen immer aus und die Jüngeren rücken quasi immer nach. Und nach einem halben Jahr zog der dann halt aus und er hatte dann den Jungen quasi schon gefügig gemacht, indem er halt auch forderte und erwartete, dass er entweder Papa oder Paps zu ihm sagt. Fing es an, dass dieses Martyrium dann begonnen hat. Er schilderte das so, dass es an einem Abend im Herbst anfing und H. in sein Zimmer kam. Er sagte, er möchte kuscheln. Und dann forderte er Marco auf, seinen Penis in den Mund zu nehmen, mit den Worten, dass das Söhne und Papas und dass es normal ist, dass man das untereinander so macht. In dem Alter, glaube ich, machst du dir auch noch keine großen Gedanken darum, sondern du hast ja jemanden, ob es jetzt deine leiblichen Eltern sind oder in dem Fall die Pflegeeltern sind, vertraust du den Leuten ja erstmal und denkst dir erstmal vielleicht nichts Böses dabei. Du kennst es ja auch nicht anders. Du hast in dem Alter auch noch, glaube ich, kein Bewusstsein für Sexualität und nicht mal für deine eigene.
Wie alt war er da?
Also er müsste ungefähr 5 oder 6 gewesen sein.
Er ist noch ziemlich klein. Ja, da ist es ja auch noch so, dass man denkt, ja gut, die Erwachsenen haben recht, ich mache was. Aber eigentlich hat man trotzdem schon ja, so eine Art Schamgefühl oder ich glaube, innerlich weiß so ein Kind auch schon, dass das Recht oder Unrecht ist, aber ja, gegen den Erwachsenen sagt man ja nichts.
Ne? Nein, vor allem, wenn du dem auch vertraust.
Ja. Also, und wenn du auch schon aus so einem Umfeld kommst, wo du
verwahrlost warst. Ne? Klar hat er die Kinder mit Gewalt an den Kindern gefügig gemacht oder zumindest, wie soll ich sagen, sie so weit eingeschüchtert, dass sie vielleicht auch gar nicht dran gedacht haben, sich da irgendwie gegen die Wehr zu setzen, weil das Resultat könnte ja wieder sein, ich bekomme wieder Prügel dafür. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ja alles besser als das, was er vorher hatte. Klar, er hat auch Prügel bezogen, aber willst du das wieder aufgeben?
Ja, vor allem, wenn du auch erstmal so mit Liebe gelockt wirst. Ne?
Genau.
Großes Haus, eigenes Zimmer, ja, wirst gut versorgt und dann
Richtig.
Auf einmal dreht Richtig. Sich der Schalter um, ne?
Ja, wie eben schon gesagt, hat der Pflegevater halt ihm gesagt, dass das Papas und Söhne untereinander machen, wenn sie sich lieb haben. Marco glaubte ihm letztendlich und an diesem Abend drang dann der Pflegevater auch noch anal in ihn ein und ja, vergewaltigte ihn quasi an dem Abend.
Puh, nimmt mir so die Luft ein bisschen zum Atmen, wenn man sich das so vorstellt, so ein hilfloses Kind. Und ja, und dann auch noch vom Jugendamt, was eigentlich unsere Kinder schützen soll, ja, ist er ja dahin gebracht worden.
Ja. Wir werden später noch, also das ist noch nicht der Oberklopper kommt tatsächlich noch und das hat mich am meisten geschockt. Ich spoiler jetzt aber auch nicht, sondern werden wir noch gleich erfahren, wie das alles zustande gekommen ist.
Okay.
Genau. So, die nächsten 10 Jahre lang hat der Pflegevater Marco halt missbraucht. Zum Beginn, also die ersten Jahre, war es etwa einmal pro Woche, so schildert er, dass er entweder den Jungen zu sich ins Schlafzimmer gerufen hat oder zu dem Jungen ins Zimmer gegangen ist. Oder halt auch nachts aufgelauert hat, wenn der Junge zur Toilette gegangen ist, dass er ihn quasi abgefangen hat. Marco schilderte oft, dass halt auch sein Hintern geblutet hat. Es ist logisch, also in einem Alter von 6 bis 10 sind die Kinder nicht ausgewachsen. Und
der hätte ihn ja sonst, also ich möchte gar nicht wissen, was der für Verletzungen auch innerlich dann gehabt haben
ja.
muss.
Also schon harter Tobak, genau. Ja, der Pflegevater sagte aber immer wieder, wenn er verletzt war oder wenn er am Hintern blutet, das ist normal, das hört wieder auf. Also hat das jetzt auch nicht irgendwie aufgebauscht, sondern hat das immer klein geredet. Die Narben hat er bis heute noch, schildert Marco selber. Schildert auch, dass er sehr wahrscheinlich im Schlaf missbraucht worden ist von dem Pflegevater, da er immer Tabletten nehmen musste vor dem Schlafengehen und wahrscheinlich waren es Beruhigungsmittel, Schlafmittel, man weiß es nicht.
Da kann man sich ein Kind schön gefügig mitmachen.
Ganz genau. Marco hat versucht, sich selber so ein bisschen zu schützen, indem er sich vorgestellt hat, dass er ein Ritter ist mit einer eigenen Ritterrüstung und er in dieser Ritterrüstung seine Burg, also sich selber verteidigen muss. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen, wie du schon eben schon gesagt hattest, wird er ja auch ein gewisses Empfinden für Recht und Unrecht haben. Und ich glaube, unbewusst hat er das auch gehabt. Und deswegen hat er ein solches Verhalten an den Tag gelegt, um sich vielleicht ein Stück weit davor zu schützen.
Ja, ja, ich meine, klar, auch wenn du von klein an erzählst bekommst, das ist normal, das macht man so.
Mhm.
Aber innerlich weißt du ja, das tut mir ja nicht gut. Also auch Kinder wissen ja, was denen gut tut und was
eben,
nicht.
Ja.
Und wenn so ein erwachsener Mensch einfach sich so beim Kind hermacht, das ist...
Und wenn es allein die körperlichen Schmerzen sind.
Ja.
Also wenn ein erwachsener Mann in einen kleinen Jungen eindringt, die Dimensionen, ich möchte das auch gar nicht weiter, aber die physischen Schmerzen, die das Kind, das alleine sagt ihm schon, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Warum tut das dann weh? Ne?
Und überhaupt, dass ein Erwachsener, also ja, mein Kopf ist gerade, ich darf den nicht ganz so sehr rattern lassen.
Ja. Im Laufe der Jahre, also je älter Marco wurde, haben sich dann auch die Übergriffe, wurden weniger, weil wahrscheinlich auch einfach die Interesse nicht mehr da war. Und mit 18 Jahren hörte das dann ganz auf.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich dir ins Wort fallen darf,
ja.
Da sind ja auch wahrscheinlich mehrere Kinder gewesen.
Genau.
Und wenn er ein Pedo war oder ist, dieser H-Punkt, ja, dass er dann ja auch immer Nachschub bekommen hatte vom Jugendamt und sich dann lieber die kleineren genommen hatte.
Als, richtig.
Ja, Marco.
Im Nachhinein fragt sich Marco halt auch, hätte er irgendwie früher schon sich dagegen wehren müssen? Die Antwort, die er sich dann selber gegeben hat, ist aber ganz einfach. Wie gesagt, es war für ihn normal, was da zwischen seinem Pflegevater und ihm oder den anderen Kindern vorgefallen ist. Er kannte vorher nichts anderes. Im Gegenteil, er kannte ja vorher, ja, ob es schlimmer ist, weiß ich nicht, aber er kannte zumindest nichts Besseres vorher. Ne? Also bei seinen Eltern war es jetzt auch nicht besser. Und wie gesagt, für ihn war das halt völlig normal. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, auch ich habe so als Kind gedacht, dass es normal ist zwischen Geschwistern. Also ich kann das gut nachvollziehen, wie Marco sich damals gefühlt hat und wie er sich jetzt auch heute fühlt. Und man halt immer so diese Sätze, die man sich selber gibt, im Hinterkopf hat. Du hast immer gedacht, das ist normal. Das macht man so zwischen Geschwistern beziehungsweise zwischen dem Pflegevater.
Ja.
In der Zeit gab es aber auch noch Treffen zwischen seiner leiblichen Mutter. Die musste er wahrnehmen, weil das vom Jugendamt oder ich glaube sogar vom Gericht so beschlossen wurde. Aber bei diesen Besuchen war halt der Pflegevater immer mit dabei. Also wenn die Kinder irgendwie außen wirken mussten, in der Kindergarten oder in der Schule, obwohl die Schule auch sehr oft vernachlässigt wurde, war der Pflegevater aber immer mit dabei, ja, damit er immer noch die Kontrolle darüber hat und einfach auch nichts
Macht ausüben, ne?
Ja, und damit von dem, was zu Hause passiert, nichts nach außen getragen wird.
Aber da muss es ja auch einen richterlichen Beschluss gegeben haben, dass die Mutter gar nicht alleine mit ihren Sohn, weil sie ja so schlimm war, dann umgehen durfte.
Das weiß ich
nicht. Sonst hätte sie ja alleine sich mit ihm treffen dürfen.
Das weiß ich nicht. Also es geht nur darum, dass ein Besuchkontakt festgelegt wurde zwischen Marco und seiner Mutter. Inwiefern das jetzt beschlossen ist, ob das jetzt allein oder nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Pflegevater immer mit dabei war, damit er nicht Angst haben muss, dass die Kinder irgendwas erzählen. Genau. Das ist so meine. Inwiefern das jetzt tatsächlich beschlossen wurde, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, kommen wir nun zu Sven. Wie auch Marco ist Sven über das Jugendamt zu dem Pflegevater gekommen. Auch er war ja zunächst froh, einfach ein Zuhause zu haben, weil auch er aus dem häuslichen Umfeld rausgenommen worden ist, weil es genauso chaotisch war wie bei Marco auch. Mit 7 Jahren wurde er quasi von seinen Eltern ausgesetzt. Das fand ich...
Also es ist ja, also warum kriegt man Kinder? Warum kriegen solche Menschen, also ich kann das nicht.
Ich kann es dir nicht beantworten. Also,
Entschuldigung,
mir ging's,
also da bin ich als Mutter, bin ich
Als ich die Berichte durchgelesen habe, lief es mir mehrmals eiskalt den Rücken runter, wie Menschen mit ihrem eigenen Fleisch und Blut so umgehen können. Mhm. Das war mir unbegreiflich. Er wurde zumindest dann auf jeden Fall von der Polizei aufgegriffen und ist dann erstmal in ein Krankenhaus gekommen. Dort hat man erstmal untersucht, ob auch alles in Ordnung ist. Dort wurde festgestellt, dass er Hepatitis B hat. Woher? Wahrscheinlich durch die Schwangerschaft. Woher sollte sonst ein Kind Hepatitis herbekommen? Mhm. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher,
vielleicht
ob man das über
Drogen
die...
Drogen mit im Spiel, wenn die Mutter vielleicht Drogen...
Ja.
Ist Vermutmaßung, aber...
Also ich weiß nicht, ob Hepatitis jetzt in der Schwangerschaft auf ein Kind übertragen werden kann.
Ich glaube schon, ne?
Aber ich meine, ja, also das ist so meine Erklärung damit. Ja, und da wir jetzt so Ende 80er, Anfang 90er Jahre sind, ist das auch eine Zeit, die ungünstig für Sven gewesen ist, weil damals solche Kinder nicht haben wollte als Pflegekind.
Ja.
Auch er kam dann über das Jugendamt zu Fritz H. in seine Obhut. Ja, und er war halt damals bei dem Einzug zu Fritz H. sehr froh darüber, weil er endlich wieder ein Dach über dem Kopf hatte, sowas wie ein Zuhause und auch eine Familie. Also ähnlich wie bei Marco, es ist erstmal besser als das, was er vorher hatte, wesentlich besser natürlich. Und er war ihm damals auch dementsprechend dankbar dafür gewesen, dass er ja wieder ein Zuhause hatte.
Das glaube ich, wenn du ausgesetzt wurdest, deine Eltern wollen dich nicht und dann ist da jemand, der nimmt dich auf, wird wahrscheinlich auch ein eigenes Zimmer bekommen haben. Ja, vorgespielte Liebe.
Ja.
Ja. Dann ist man auch erstmal dankbar.
Aber auch da hat es nicht lange gedauert, bis dann die Missbräuche anfingen. Ihr müsst entschuldigen, wir haben noch gar nicht gesagt, wir sind wieder oldschool unterwegs. Ich habe unser Skript ausgedruckt.
Ja, der Nikolas, wir hatten uns eigentlich geeinigt, ne?
Und in dem Interview ist halt auch gut geschildert, dass, wenn er von früher erzählt, dass er dann halt immer sehr gebückt da sitzt, er hat immer die Arme vorgeschränkt und saß dann immer so mit dem Körper wippend im Interview. Und es fiel ihm halt auch sehr schwer, natürlich darüber zu reden. Also er hat sich da sehr, sehr schwer getan. Aber dennoch war für beiden klar, dass irgendwann mal ein Punkt ist, wo sowas erzählt werden muss. Und deswegen haben sie sich dafür entschlossen, dieses Interview zu machen.
Es ist ja auch gut, wenn man manchmal einfach alles auch rauslässt. Und ja, die Öffentlichkeit muss ja auch über solche Fälle Bescheid wissen, finde ich. Weil ich möchte gar nicht wissen, was alles so hinter verschlossenen Türen so abgeht. Und so wird man ein bisschen aufmerksamer dann auch.
Richtig. Auch zu ihm kam Fritz H. häufig nachts, also wie bei Marco auch. Ich denke mal, dass das eine generelle Vorgehensweise von ihm gewesen ist. Und im Interview sagt plötzlich, also Marco hatte ihm, also die saßen ja beide in dem Interview da und Marco hatte halt die ganze Zeit still zugehört und sagte dann auch irgendwann in diese Runde rein zu Sven, du hast doch auch mal über Selbstmord nachgedacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Alter das war, aber beim Durchlesen kam mir das so vor, als ob der Sven noch ein besseres Empfinden für dieses Unrecht hatte. Also, dass er vielleicht mehr, wie soll ich sagen, mehr das Gefühl hatte, hier stimmt irgendwas nicht. Und zu dem, was er ja im Vorfeld schon bei seinen leiblichen Eltern erfahren hat, war halt irgendwann der Pott voll und er hat wohl drüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen, weil er das so, ja, nicht mehr miterleben möchte.
Ja, wenn man überlegt, was so ein Kind ja auch dann in diesem Fall ertragen hat, ne? Auch aussetzen. Er kannte ja seine Familie auch und
also man muss auch
nichts Gutes gab, ne? Die wollten ihn nicht und dann kommt er irgendwann
genau.
Und wird missbraucht. Also
man muss auch dazu sagen, dass ja bei Fritz H. trotzdem immer irgendwie Gewalt an der Tagesordnung war. Also die Kinder wurden schon mit, wie wir vorhin auch schon gehört haben, mit Prügel bestraft für Fehlverhalten und aber dennoch sagen sie, es war trotzdem, und das finde ich eigentlich schon ziemlich krass, es war trotzdem besser, als auf der Straße quasi zu leben zu müssen. Ne?
Ja gut, sie haben ja auch keinen Vergleich gehabt, wie es gut sein könnte.
Nicht.
Also ja, und mit dieser Prügelei macht da sich ja auch die Kinder gefügig, ne?
Genau.
Wer Angst hat, läuft wahrscheinlich auch nicht so schnell weg als
richtig.
Andersrum.
Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem Pflegevater Fritz H. selber. Fritz H. wuchs als Kind schon in einem Heim auf. Als seine Eltern gestorben sind, war er 9. Er hat als Schweißer und als Fernmeldetechniker gearbeitet, bevor er Pflegevater wurde. Genau, und über die Jahre hinweg mindestens fünf Pflegekinder bei ihm. Das erste bekam er 1973. Später erwarb er dann diese Sonderpflegequalifikation. Und somit war er auch berechtigt, dann behinderte Kinder, glaube ich, in die Obhut zu bekommen. Also die beiden, also sie selber nennen sich Brüder, also die beiden Pflegebrüder, Marco und Sven, schildern auch noch das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass er nicht nur mit körperlicher Gewalt die Kinder, wie du schon eben sagtest, gefügig machte, sondern auch mit solchen Androhungen, willst du ins Heim? Oder solche Sachen, also wenn du dich aufhörst, schicke ich dich ins Heim und immer wieder, wenn du das immer wieder hörst, ich glaube, dann resignierst du irgendwann und tust das, was man, glaube ich, von dir erwartet.
Ich glaube sogar, die psychische Ebene ist ja also eine größere Misshandlung als körperlich.
Ja.
Das sitzt ja ganz anders, das ist ja ganz anders verankert dann.
Genau.
Was mich halt auch wundert, dass das Jugendamt muss ja doch eigentlich auch Stippvisiten gemacht haben. Die müssen doch Leute, die Pflegekinder aufnehmen, auch zwischendurch mal einfach so besuchen kommen, so unaufgefordert und
das habe ich auch gedacht.
Man muss doch sehen, dass da mit den Kindern da irgendwas nicht stimmt.
Das habe ich auch gedacht, aber dem war nicht so.
Nein.
Okay. Da das ja Kinder sind, die keiner haben möchte, war man seitens des Jugendamts froh, dass sie untergebracht sind.
Ja, aber gerade dann schaue ich doch, wenn das so schwere Fälle sind, da schaue ich doch gerade erst recht drauf, ob mit den Kindern alles in Ordnung ist, ob der Pflegevater auch mit den Kindern zurechtkommt und solche Sachen. Also das ist
und
richtig übel.
Es gibt noch einen Grund, warum man das nicht getan hat. Dazu kommen wir gleich.
Okay. Oh, ich muss atmen.
Im Laufe der Zeit, als die Kinder da waren, waren diese natürlich dann aber auch verhaltensauffällig. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Du versuchst dir irgendwie Luft zu machen. Auf der einen Seite hast du Angst, darüber zu reden, weil du massivst eingeschüchtert wirst, dass man dir sonst irgendwas antut, wenn du irgendwas sagst. Auch das kenne ich selber. Also versuchst du dir selber ein Ventil zu suchen, in dem du auffällig wirst. In dem Fall war es halt gewesen, dass die Jungs schon wie soll ich sagen, nicht nur angedeutet haben, sondern einer der beiden, ich meine Marco, der sagte dann auch in der Schule sowas, ich habe schon mal den Penis von Fritz H. gesehen in der Schule. Oder er hat Tische und Stühle rumgeschmissen. Also heute sind es die ADHS-Kinder, in Anführungsstrichen. Also du suchst dir ein Ventil, um dir Luft zu machen.
Das ist ja auch wie ein Hilfeschrei dann.
Erstens das und zweitens, du musst die Luft machen. Du kannst das, irgendwann nicht mehr ertragen, wenn du ständig das in dir hast und du kannst mit keinem darüber reden und kannst keinem sagen, was wirklich los ist. Also versuchst du dir halt irgendwie anders Luft zu machen. Und in den meisten Fällen werden die Kinder auffällig, verhaltensauffällig. Das hatte die Schule auch angezeigt, in Anführungsstrichen. Also da sind wohl auch Gespräche stattgefunden. Aber dennoch hat das Jugendamt gesagt, dass es diese Pflegschaft nicht in Frage stellen oder die Eignung von Fritz H. nicht in Frage stellen, Pflegevater zu sein.
Also das ist nochmal der größte Witz. Wenn schon, also die Schule, die haben ja auch, oder Kindergarten, die haben ja tagtäglich mit den Kindern zu tun. Und wenn die schon Hinweise geben, dass da nicht vermehrt drauf geachtet wird, was da los ist, also finde ich jetzt gerade ganz übel.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie das alles zustande gekommen ist. Ich glaube, jetzt wird es auch so ein bisschen rund, die ganze Sache, aber ich wollte es halt einfach nicht vorwegnehmen, weil das für mich mit das Schlimmste an der ganzen Sache ist. Es geht um den Professor, es geht um Helmut Kentler, der vorweg erstmal laut anderen Aussagen immer ein charismatischer Mann gewesen ist. Also die ihn kannten, nannten ihn so. Und es war markant, dass er halt dunkle Haare hat und eine breite Nase hatte. Er ist derjenige gewesen, der das Jugendamt davon überzeugt hat, die Kinder in die Obhut unter anderem von Fritz H. zu geben, obwohl bekannt war, dass Fritz H. pädophil war.
Oh nein, da gibt es doch diese These von wegen, dass das früher wohl gemacht wurde oder auch noch gar nicht so lange her, weil Pädophile ja Kinder lieben.
Genau.
Nein.
Und genau das ist
Ich habe immer gedacht, das ist nicht ernst. Ich habe das auf Insta und was weiß ich schon überall gesehen, habe immer gedacht, sowas darf gar nicht wahr sein.
Und als ich das gelesen habe, da sind bei mir alle Sicherungen durchgebrannt. Ja, da musste ich dann meinen Laptop zumachen und erstmal rausgehen. Für mich war das völlig neu. Ich wusste das überhaupt nicht.
Doch, ich habe das jetzt schon so oft gehört und habe immer gedacht, sowas kann einfach nicht wahr sein, es sind ja Menschen, die Kinder beschützen wollen und die können die doch nicht in der Hand von Pädophilen geben.
Ja.
Oh Gott.
Denn in den 70er Jahren gab es einige, die der Meinung waren, wie du schon gerade sagtest, dass man Pädophilie nicht bestrafen sollte, sondern als ein gutes Recht anzuerkennen oder anzusehen. Und
aber der Witz ist ja, Pädophilie wird ja heute noch nicht wirklich bestraft. Also dann kriegt so ein Täter 3-4 Jahre, am besten auf Bewährung. Und so ein Kind ist das ganze Leben, trägt es ein Traumata in sich.
Ja. Eben, das ist es nämlich.
Da sind wir ja den anderen Ländern viel zu weit. Also das muss, oh Gott.
Ja, und dass es halt den Kindern gut tut, laut ihm. Und er geht sogar noch weiter. Und er wollte der pädophilen Bewegung quasi die wissenschaftliche Legitimation erteilen. Also er hat sich da sehr stark für eingesetzt. Wie gesagt, dass sexuelle Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen legitim wird, sagen wir es so. Dass es im Gesetz verankert wird, dass es nicht mehr verboten wird.
Aber ganz ehrlich, dann war der doch auch pädophil. Weil es kann doch nur ein Pädophiler so ein Gesetz erlassen.
Den Gedanken
hatte ich. Und alle drumherum sind da noch mit einverstanden.
Den Gedanken hatte ich auch, aber ich habe leider nichts dazu gefunden.
Also, ja, aber solche Gedanken, also als normal denkender Mensch, kann man so ein Gesetz nicht durchboxen wollen.
Und er begründete das Ganze, er ist der Meinung gewesen, dass Kinder solange keinen Schaden davon tragen, solange der Sex zwischen dem Erwachsenen und dem Kind freiwillig stattfindet. Was völliger Schwachsinn ist, weil du einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, je jünger das Kind ist, hat es noch gar kein Bewusstsein für seine eigene Sexualität. Die sind vielleicht irgendwann mal, wenn sie noch klein sind, fangen die gerade mal so an, den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen festzustellen. So, ich bin Junge, ich bin Mädchen oder wie auch immer. Also davon bin ich überzeugt. Und für die gibt es da erstmal kein Unrecht. Also selbst Marco und Sven haben beide geschildert, dass es für sie beide als normal war, was dort stattgefunden hat. Also natürlich spielt das diesem Professor in die Karten, wenn er sagt, solange die Kinder sich nicht wehren, ist doch alles gut.
Also, und selbst wenn Kind Ja sagt, selbst wenn Kind Ja sagt, also wir sind ja die Erwachsenen, das heißt ja nicht, dass wir das einfach machen dürfen. Das Kind hat ja gar nicht diese Vorstellung, was das überhaupt bedeutet.
Genau.
Also der Erwachsene liegt dann in der Verantwortung.
Ja.
Und das ist eine Strafe, also boah, nein.
Dazu kommt noch, dass er ein sehr angesehener Gutachter war. Also er hat in vielen, ich glaube in 30 oder bei fast 30 Gerichtsverfahren wurde er als Sachverständiger bestellt, der dann Gutachten über Pädophile geschrieben hat. Beziehungsweise, wenn es dann um Missbrauchsfälle ging und die er begutachtet hatte, wurden dann entweder mit der Einstellung des Verfahrens abgetan oder sogar kam es dann zu Freisprachen, weil er natürlich dann den Pädophilen, also die Gutachten so geschrieben hat, dass den Pädophilen nichts passierte. Und
überrascht mich jetzt gar nicht.
Wenn wir überlegen, wir sind jetzt in den Anfangen der 80er Jahre, also wir sind jetzt nicht im Mittelalter, sondern
es ist ja fast gestern gewesen.
Es ist die moderne Zeit und wie engstirnig das alles ist. Ich war unfassbar, als ich das gelesen habe und es kam immer noch eins drauf und immer noch eins drauf. 1970, das war wieder etwas früher, trat Kentler als Experte bei einer Anhörung, jetzt muss ich das ablesen, in einem Bundestagsausschuss auf. Dort plädierte er für eine völlige Straffreiheit für Sex mit Kindern und Jugendlichen. Also mit der Begründung, dass die Kinder durch dieses Verfahren mehr geschädigt werden als dieser sexuelle Missbrauch an sich. Das war seine Begründung, warum man die absolute Straffreiheit für Sex mit Kindern.
Ja, Freifahrtschein für alle
Kinder. Ja, natürlich.
Also,
genau.
Und so wie hier steht, ne, viele Medien zitierten ihn, auch der Spiegel. Ja.
Und wir alle wissen, dass der Spiegel dem Axel Springer Verlag gehört.
Ja.
Als Professor für Sozialpädagogik wechselte er dann 1976 in die Technische Universität Hannover und war da schon eine große Figur, eine Schlüsselfigur in einem Netzwerk pädophilenfreundlicher Aktivisten. Also die haben sich natürlich alle da dran geklammert und sind dem quasi hinterhergelaufen, weil sie das als ihre Chance gesehen haben, endlich gehört zu werden, in Anführungsstrichen. Und natürlich spielte das dann auch den Menschen in die Karten.
Ja.
Ne? Wenn da wirklich ein Gesetzesentwurf kommen würde, dass solche Handlungen straffrei sind, wie du schon sagtest, ist es ein Freifahrtschein für die Menschen.
Anscheinend war er so ein Pädoguru.
Ja. Ja, so kam mir das auch vor, als ich das alles durchgelesen habe.
Aber je mehr ich jetzt davon erfahre, also desto mehr glaube ich auch, dass dieser Mensch, der kann ja nur pädophil gewesen sein, wenn er sowas durchboxen will und teilweise ja auch gemacht hat, das ist ja, also.
Und mit dem Hintergrund, weil wir jetzt den Kentler kennengelernt haben, hat er dann die Jugendämter davon überzeugt, ich weiß nicht, ich will immer, muss aufpassen, was ich gerade sage, damit ich mich nicht vergesse, wie dumm Menschen sein können und sich da von einem einzigen Mann, sowas hatten wir in der Vergangenheit schon mal, etwas sagen lassen. Und er hat nicht nur das Jugendamt, er hat hohe Ämter davon überzeugt, Kinder und Kleinkinder in die Obhut Pädophiler zu geben, die sonst keiner haben möchte.
Also ja, das ist ja leider in unserer heutigen Gesellschaft auch noch so, dass alle wie so Schafe immer hinterherlaufen, bloß nicht nach rechts und links schauen oder mal den Mund aufmachen. Oh, es könnte ja einer was sagen.
Aber
ich könnte ja was Falsches sagen. Also das geht nicht. Man muss doch da, und gerade wenn ich auf dem Jugendamt arbeite, da schaue ich doch, also das könnte ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren, da nicht hinzuschauen.
Ja, das ist das, was ich mich auch frage. Also es muss doch mindestens ein Mensch dabei gewesen sein, der das irgendwie mal hinterfragt. Das kann Weiß ich nicht. Also das ging mir nicht. Vielleicht war dieses Denken damals tatsächlich anders. Das mag ja alles sein. Aber es können doch nicht alle so gedacht haben.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist ja noch nicht so lange her. Da kann man ja nicht so. Also jeder normal denkende Mensch will doch ein Kind schützen.
Ja. Also wie
gerade
gesagt,
auch die eigenen oder wie auch immer. Ja. Aber
also wie gesagt, er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, der Ämter davon überzeugt hat, von seiner Ansicht, der hohe Ämter oder Amtsinhaber davon überzeugt hat, dass es gut ist, dass diese Kinder zu Pädophilen kommen. Warum, wissen wir ja jetzt. Mhm. Und er ist auch der Grund, warum Marco und Sven das durchlebt haben, was sie durchlebt haben. Und das hat mich, als ich das alles so durchlesen habe, nicht nur schockiert, ich war wütend, ich war enttäuscht, ich war stinksauer, ich war traurig für die beiden oder auch für die anderen Kinder, dass sowas überhaupt zustande gekommen ist, wegen einer einzigen Person.
Ja.
Natürlich sind da noch welche dazwischen, die das entscheiden.
Ja, aber er hat es ja in Rollen gebracht und eigentlich sind alle anderen, die Augen zugemacht haben, ja, nicht viel besser. Die sind alle,
ja.
Also die kannst du alle in einen Sack und am besten immer mit einem dicken Knüppel drauf.
Richtig. Dann zum guter Schluss kommen wir noch zu einem Jungen, der, ja, also es waren nicht nur Kinder, die keiner mehr haben wollte, sondern es gab auch Kinder, die körperlich und geistig eingeschränkt gewesen sind. Auch diese Kinder hat man zu Pädophilen gegeben.
Ja, die können ja auch erst recht nichts sagen.
Genau, Marco und Sven haben nicht nur um ihretwillen im Erwachsenenalter Strafanzeige gestellt, sondern auch um einen kleinen Jungen zu würdigen, der bei Fritz H. gelebt hat. In dem Fall geht es um Sascha, auch hier ist der Name geändert worden. Und Sascha war halt ein weiterer Pflegebruder von den beiden, also so haben sie sich auch immer gegenseitig genannt, der neben Marco und Sven bei Fritz H. gelebt hat und der mehrfach behindert war und sich kaum bewegen konnte, geschweige denn reden konnte. Die beiden Jungs selber haben sich um den Jungen sehr liebevoll gekümmert. Also sie haben ihn gewaschen, sie haben ihn gefüttert, sie haben dafür gesorgt, dass er beschäftigt wird, weil eine Pflegekraft gab es nicht. Mhm. Auch wenn es die Möglichkeit gab, hätte der Fritz H. das wahrscheinlich auch gar nicht zugelassen. Und auch er war Opfer dieser Misshandlungen und verstarb dann letztendlich 2003 an einer simplen simplen Lungenentzündung im Endeffekt. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Wie gesagt, sie wollen das nicht nur um sich eigenen Willen machen, sondern auch um diesen Sascha zu würdigen. Und deswegen haben sie irgendwann angefangen, Anzeigen zu stellen, um dass das Gehör bekommt, was dort passiert ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass da leider nicht viel passiert ist. Es gab eine Senats, ich weiß nicht, wie dieses Amt tatsächlich heißt, die sich zwar der Sache angenommen hat und auch gesagt hat, dass sie alles dafür tun wird, dass das aufgedeckt wird, dass das bearbeitet wird und nicht unter den Teppich gekehrt wird. Das ist schön und gut. Aber keiner von denen im Nachhinein, ich wollte sie eigentlich alle aufführen, aber keiner der Verantwortlichen danach hat auch nur im entferntesten Sinne das Wort Entschädigung in den Mund genommen. Mhm. Gar keiner. Also weder für die beiden, die immer wieder anzeigen, die sind vor Gerichte gegangen, gab es da irgendwie das Wort Entschädigung noch für die anderen Kinder. Die beiden leben aktuell, also sind nicht in der Lage, arbeiten zu können. Das ist ganz klar, ja. Weil trotz Therapien kannst du nicht immer alles aufarbeiten. Sie leben beide von Sozialhilfe, sind darauf angewiesen und haben schlechte Karten aktuell, sich ein eigenes Standbein aufzubauen, weil sie a. gar nicht in der Lage sind, vernünftige Beziehungen zu führen. Und B, weil sie so darunter leiden, dass sie ja, du kannst nicht im normalen Arbeitsmarkt.
Lebt
irgendwie.
Der Peiniger denn eigentlich noch? Oder ist der überhaupt bestraft worden?
Nein, überhaupt nicht, weil das ja damals alles für richtig befunden worden ist.
Aber man könnte ihn ja heute anzeigen für die
Taten. Er lebt aber nicht. Er ist mit 62 Jahren ist er nach Brandenburg gezogen. Er hatte zu dem Zeitpunkt aber auch keine Kinder mehr. Mhm. Der Einzige, der zu ihm tatsächlich noch Kontakt hatte, war der Marco, den ab und zu mal besucht hatte, später auch im Krankenhaus, denn er war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, ist ja immer noch einer mit der schlimmsten.
Tut mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht leid.
Nein, das tat es mir auch nicht. Und Marco hatte sich vorgenommen, in diesen Besuchen ihm nochmal alles vorzuhalten, ja, ihm zu erzählen, wie es ihm damit ging, was, dass er heute weiß, was er den Kindern und auch ihm angetan hat. Und klar machen, dass er ja in seinem Jargon also ein Psychopath gewesen ist, also ein kranker Mann gewesen ist. Und in dem Interview wurde er gefragt von Sven, ob er es denn gemacht hätte. Und er meinte, nein, das hätte er nicht, weil er vor ihm stand und er, obwohl er so krank war, trotzdem an ihm rummeckerte. Und so war er nicht mehr in der Lage, ihm das zu sagen.
Wahrscheinlich
was er ihm gerne hätte
gehabt.
Ja,
ne?
Genau, was er hin.
Ich kann mir vorstellen, dann fällst du gleich auch wieder so zurück in deine Kindheit, wenn dir dein Gegenüber dann wieder gleich so böse kommt.
Ja.
Ja, schade, dass er nicht seiner gerechten aber
nein,
bei unserem Rechtssystem wäre da wahrscheinlich sowieso nichts bei rumgekommen.
Ja, letztendlich ist er unbestraft verstorben.
Also mein größter Respekt ist erstmal für Marco und Sven, dass die ihre Geschichte erzählt haben. Gehört ja auch schon mal sehr viel Mut zu. Und ich hoffe, dass sie das in irgendeiner Weise ein bisschen aufgearbeitet bekommen. Und
das hoffe ich auch.
Ich hoffe auch, dass die gute psychologische Unterstützung haben. Weil das ist ja schrecklich. Also man mag gar nicht vorstellen, das ist ja nur ein kleiner Anteil, was wir jetzt hier erfahren. Ich möchte gar nicht wissen, was der ganze Background war.
Ich habe aber auch bewusst wirklich Einzelheiten rausgenommen. Also darum ging es mir jetzt auch nicht, minutiös aufzuschreiben, was da alles so im Einzelnen den Jungs widerfahren.
Man
ich glaube,
das
war schon,
vorstellen.
Das war schon genug, was wir da jetzt heute behandelt haben. Ja, und somit sind wir am Ende des heutigen Falls.
Ja, schwere Kost.
Es war wirklich sehr schwere Kost.
Ganz schwere Kost.
Aber dennoch, wie du schon vorhin gesagt hast, ist es aber ein Thema, was nicht ungehört bleiben sollte, niemals.
Nee.
Dafür gibt es das leider immer noch zu oft.
Leider sind die Opfer ja meistens, also die werden ja meistens noch irgendwie, kriegen ja noch eine obendrauf, weil die Täter kaum eine Strafe kriegen.
Richtig.
Ich finde, das ist nochmal eine Ohrfeige obendrauf. Nichtsdestotrotz sollte trotzdem jedes Opfer seinen Täter anzeigen.
Mhm.
Und ich hoffe, dass sich die Gesetze hier in Deutschland auch irgendwann ändern, dass das viel, viel härter bestraft wird.
Ja.
Ja, das darf nicht so ungeschoren immer, dürfen die Leute davon kommen.
Richtig. Dann auch nochmal so einen kleinen Hinweis an unsere Zuhörer, wenn ihr selber Opfer von häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt seid oder jemanden kennt, von dem ihr wisst, dass er das, dass ihm das zugeführt wird. Es gibt offizielle Stellen, an die ihr euch wenden könnt, auch anonym. Ich werde mal ein paar Stellen in die Shownotes packen. Wie Uschi schon gerade gesagt hat, jedes Verbrechen muss angezeigt werden. Man kann es, wie gesagt, auch anonym machen. Man muss nicht dort seinen Namen hinterlegen. Aber für Menschen, die unter sexualisierter Gewalt leiden, gibt es Hilfen. Ihr seid nicht alleine.
Bitte melden, echt.
Ja.
Ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie schwer, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, überhaupt aus diesem Kreislauf rauszukommen. Aber manchmal ist es einfach, also man muss einen Schritt nach dem anderen machen.
Genau.
Und der erste Schritt ist vielleicht einfach mal irgendwo anrufen und um Hilfe bitten, eine Anzeige erstatten.
Vielleicht fällt es einfacher, außenstehend das zu erzählen, als vielleicht erstmal seinen Freunden oder Eltern oder wie auch immer.
Es gibt ja auch genug Stellen, wo man sich, Anlaufstellen, Frauenhäuser. Also es gibt ja eigentlich genug, wo man eventuell hingehen könnte.
Ja, richtig.
Ja.
In dem Sinne kommen wir heute jetzt zum Schluss Und wie immer heute ganz besonders, Uschi, möchte ich, dass wir mit guten Gedanken aus der Episode rausgehen. Wie gestaltet sich der Rest deiner Woche?
Ungefähr so. Nein, ich muss noch ein bisschen für die Schule tun. Ich habe ja jetzt zwar Ferien.
Ja.
Wir schreiben nach den Ferien eine Klausur.
Okay.
Da bin ich jetzt für am Lernen und eine Facharbeit muss ich noch in den Ferien schreiben. Aber es steht auch Urlaub an, noch eine Woche.
Hast du eigentlich ganz normal 6 Wochen Ferien?
4 Wochen.
4 Wochen, das ist ja unfair.
Ist sehr unfair. Nein, es ist schon okay. Also die 4 Wochen sind schon okay, auch wenn ich dann, also eine Woche davon möchte ich wirklich nichts tun, Urlaub machen, nicht an der Schule denken und ja.
Stimmt, du hast ja vorhin erzählt, dass du noch in den Urlaub fahren möchtest mit deiner Mutter.
Eine Woche an die Nordsee.
Ja, sehr schön.
Und du, wie sieht es bei dir aus?
Ich muss morgen arbeiten, dann habe ich den Rest der Woche frei. Samstag gehen wir wieder auf Tour.
Geistertour?
Auf Geistertour, da freue ich mich schon drauf. Ist jetzt auch das beste Wetter, um wieder loszuziehen. Wir müssen nicht so frieren in den Location. Da freue ich mich. Aktuell ist der Sohn meines Partners da für eine Woche, Sommerferien. Mit dem müssen wir auch noch ein bisschen was tun.
Ja, schön.
Von daher bleibt es nicht langweilig.
Hört sich spannend an.
Ja. Gut. In dem Sinne, Uschi und Nikolas sind raus. Wir wünschen euch auch nach so einer harten Episode alles Gute. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Bleibt gesund.
Pflegegeplänkel. Der True Crime Podcast.